Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Willkommen bei Literadio. Begrüßen darf ich nun Franz König. Er ist Co-Autor des Bandes Die schöne Füchsin mit Geistergeschichten aus China. Erschienen ist das Buch beim Drachenhaus Verlag in Esslingen und erzählt wurden die Geschichten von Min Wang. Franz König, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Von Ihnen werden wir nun erfahren, welche kulturellen Hintergründe in den chinesischen Geistergeschichten stecken. Aufgeschrieben hat diese 21 Geschichten, und die sind teils schon Jahrtausende alt, der Germanist Min Wang. Kennengelernt haben Sie sich auf einer China-Reise. Wie ist denn daraus dann diese Zusammenarbeit entstanden?
Ja, das erzähle ich Ihnen gerne. Wir waren in der China-Reise unterwegs im Zug, im Flugzeug und im Bus, und die Busfahrten waren ab und zu sehr lang, und da hat sich Professor Min Wang dazu entschlossen, uns Geschichten zu erzählen, um uns die Zeit nicht allzu lang werden zu lassen. Und das war so ein großer Erfolg. Wir haben uns immer gefreut auf die Busfahrten, weil wir wussten, dann kommen wieder Geschichten von ihm. Und hinterher habe ich ihm gesagt, lieber Min, das sollten wir aufschreiben. Er sagte, ja, das haben schon viele Leute gesagt, aber keiner hat es gemacht. Aber ich sagte, ich kümmere mich darum. Und dann konnte ich meinen guten Freund und Märchenkenner Felix Winter dafür gewinnen, der war sofort sehr interessiert. Und dann haben wir über eine längere Zeit die Geschichten gesammelt. Ich habe mich noch erinnert, welche Geschichten besonders gut angekommen sind. Und das gab dann den ersten Band mit den Mythen und Märchen. Und dann war Frau Nora Frisch vom Drachenhaus Verlag so angetan, dass sie gesagt hat, jetzt machen wir noch ein zweites Buch mit Geistergeschichten. Diese Entstehung war nicht ganz einfach, weil für Professor Wang waren die Geistergeschichten eher weiter weg als die Märchen. Also er hat selber auch noch recherchiert, und dann haben auch ich und Herr Winter noch weiter recherchiert. Für mich war sehr eindrücklich, dass ich 2016 in Paris eine Ausstellung sah, L'Enfer et les Fantômes de l'Asie, also die Hölle und die Geschichte, die Geister von Asien. Das war eine vergleichende Ausstellung zwischen Korea, Japan und China. Und daraus haben wir auch gewisse Geschichten genommen und dann verarbeitet. Also wir kamen von drei verschiedenen Quellen eigentlich zu diesem Gespensterbuch. Im Gegensatz zum ersten Buch, wo eigentlich Min Wang alle Geschichten vorgegeben hat und wir haben sie dann bearbeitet und oft auch dramatisiert, weil das musste man manchmal tun, weil die chinesische Erzählweise oft etwas undramatisch ist. Da werden gewisse Übergänge kommen absolut abrupt, wo wir gerne eine psychologische oder spannungsgeladene Überleitung gerne hätten. Und an diesen Überleitungen haben hauptsächlich Herr Winter und ich dann gearbeitet.
Das sind einfach die Lesegewohnheiten in Europa ein bisschen anders. Die Geschichten haben Sie und vor allem auch Herr Min Wang natürlich nicht erfunden. Sie sind eben, wie gesagt, schon sehr, sehr alt. Und da gibt es aber auch noch Quellen, wo Sie da hauptsächlich fündig waren.
Genau, da ist hauptsächlich der Autor Bu Songling, der um 1700 eine große Sammlung von Märchen erstellt hat. Das wurde auch rausgegeben. Ich habe da die Bücher, die schon vergriffen waren, noch antiquarisch bekommen. Das sind ein Herr Rösel hat das übersetzt in den 80er, 90er Jahren. Das sind 7 Riesenbände. Man sieht aber diesen Bänden auch an, dass im Vergleich zu den Grimms-Märchen hier oft nur Versatzstücke einer Geschichte dastanden. Wahrscheinlich, wir wissen nicht genau, ob Herr Rösel halt dann auch nur eine gewisse Skizzen von den Märchen gesehen hat und das hat einfach so stehen lassen. Und wir haben versucht, eben dann einen roten Faden, eine echte Dramaturgie reinzubringen. Das war unsere Aufgabe.
Die Grimms Märchen sind jetzt gerade schon einmal gefallen. Darum ging es ja dann auch noch, dass Sie Unterschiede oder auch Parallelen zur europäischen Märchenkultur herausgearbeitet haben. Was sind denn da die auffälligsten?
Das ist eigenartig. Eigentlich kann man nicht ganze Erzählungen miteinander vergleichen, aber ich würde sagen, literaturtheoretisch sagt man dann der Topos, also diese kleinen Elemente, die überall wieder vorkommen, zum Beispiel der mutige junge Mann, der sich von Geistern nicht einschüchtern lässt, wie der einer, der auszog, das Fürchten zu lernen. Oder die verschiedenen Zaubergegenstände, die den Menschen dann helfen. Solche Elemente finden wir immer wieder verstreut in den verschiedenen Märchen.
Sie haben sich auch bei der Reihenfolge der Märchen etwas überlegt in dem Buch?
Da haben wir lange hin und her überlegt, wirklich, bis Herr Mindern auf die Idee kam, dass es möglich wäre, jeweils zwei Geschichten zusammenzuschließen, die er dann auch unter einem chinesischen Namen verbinden konnte. Und das waren dann chinesische Zweizeiler, die er zwischen die Geschichten gestellt hat. Und für uns war wichtig, dass wir anfangen mit den Geschichten, da gibt es eine Gespenstergeschichte, da gibt es eine Koboldgeschichte, die den Lesern aus unserer Literatur einigermaßen vertraut ist. Ist auch ein großer Unterschied zwischen unserer Geister- und Gespenstervorstellung, die ja hauptsächlich in der Romantik geprägt wurde, durch Edgar Hoffmann, Edgar Allan Poe, wo diese Gespenster immer fürchterliche Attacken auf die Menschen vollziehen. Und davon ist unser Begriff von Geistern und Gespenstern geprägt. Und in China ist das anders.
Sie haben dazu auch noch einen sehr ausführlichen Abschnitt angehängt zum chinesischen Volksglauben und Geisterwelt. Auch Fußnoten gibt es auch immer wieder, also man findet sich da eigentlich sehr gut zurecht. Aber um jetzt einmal wirklich zu den Geistern in den chinesischen Geschichten zu kommen, wer sind denn die jetzt und wie kommen die mit den Menschen in Verbindung?
Es gibt eine riesen Palette von Geistern und in unserem Nachwort stehen eigentlich nur einige Prominente davon. Das sind die besonders aggressiven Geister, die den Menschen schaden wollen. Und dann gibt es aber auch die Freundlichen, die den Menschen helfen und die, bei denen es aufs Verhalten der Menschen ankommt, ob sie nützlich oder schädlich werden. Die wichtigsten, die wir dann einfach aufgegriffen haben, weil sie uns am meisten fasziniert haben, waren die Fuchsgeister, die Fuchsdamen und die Fuchsherren, die oft eben diese ambivalente Haltung gegenüber den Menschen haben. Sie können ihnen nützen, sie können ihnen auch schaden. Und der Mensch weiß nie genau, was stattfindet. Es hängt nicht immer von seinem Verhalten ab.
Vielleicht wollen wir uns gleich einmal an die Fuchsgeister halten. Die sind ja sehr beliebt und da gibt es natürlich auch die Geschichte in dem Buch, die den Titel gegeben hat, die schöne Füchsin. Und die beginnt ja dann schon einmal auch so, dass da gibt es so ein einstmals stattliches Anwesen, das jetzt ein bisschen verlassen oder verwahrlost ist, also zumindest ist die Familie verarmt, der das gehört hat, und es passieren da seltsame Dinge drinnen und niemand mag da wirklich wohnen, außer ein furchtloser Neffe zieht dann ein und es dauert natürlich auch nicht lange, bis es zur ersten Begegnung kommt. Also er trifft dann da so eine Runde im Haus und wir befinden uns da jetzt eindeutig in der irdischen Welt, aber was passiert denn da jetzt wirklich? Wer sind jetzt diese unerwarteten Gäste?
Das sind diese Parallelwelten, das auch so ein Versatzstück, das in vielen Geschichten vorkommt, das aber uns eigentlich auch in Europa nicht ganz fremd ist, wenn ich da zum Beispiel an die Gralsburg denke, die nur dem zugänglich ist, der auserwählt ist, dann, oder die Welt der Heiligen, der Engel, von denen viele Leute auch glauben, die seien parallel da und sind zwar unsichtbar, aber sie beschützen die Menschen. Und in dieser Geschichte treten dann die Geister eigentlich zuerst unwillkürlich auf und der Neffe drängt sich da rein. Später wird das sogar versucht, das ist wegen der Anklang an die Geschichte desjenigen, der auszog, das Fürchten zu lernen, kommt ein älterer Geist als fürchterlicher bedrohlicher, schwarzgesichtiger Monstergeist praktisch und versucht, den Jungen zu vertreiben. Aber der macht nichts anderes, als dass er einfach sein Gesicht auch schwarz anmalt, um den Geist mindestens nicht die Angst zu nehmen, aber um ihn zu vertreiben. Und das funktioniert. Und in anderen Geschichten ist das Gebäude, das den Geistern gehört, das die Geister bevölkert, ist neben dem Gebäude in der irdischen Welt. Also das kann sein, dass dieses Gebäude, das der junge Mann, oft sind es Studenten, findet, nachts ein wunderschöner Palast ist. Und wenn er am nächsten Tag hingeht und wieder versucht reinzugehen, ist es eine verfallene Hütte. Also dass neben der verfallenen Hütte gleich auch eine Parallelwelt existiert, in der die Geister wohnen und zu der und von der sie hin und her gehen können.
Die Parallelwelten, wir befinden uns da ja bei den Geistergeschichten Chinas in drei Welten immer wieder. Also es gibt jetzt neben der irdischen auch die Unterwelt oder eben auch die überirdische. Wer darf oder muss denn hier oder auch dorthin?
Das ist für uns auch ganz eigenartig und haben uns wirklich beim Einlesen sehr bemüht, dieses neue Konzept zu durchdringen irgendwo. Denn die Durchlässigkeit dieser Welten, besonders die Durchlässigkeit zwischen unserer irdischen Welt und der Unterwelt, die ist enorm hoch. Es kann sein, also, dass jemand, der gestorben ist, in einer Zwischenphase lebt, man könnte sagen, so eine Art Fegefeuer, dann wird er in die Unterwelt geführt und dort muss er sich rechtfertigen über sein Leben. Im großen Buch ist es aufgeschrieben. Und je nachdem wird er bestraft, oder auch nach der Strafe bekommt er eine Wiedergeburt, je nachdem höher oder tiefer. Andererseits ist es auch möglich, dass die Unterwelt, und das ist was ganz Eigenartiges, zum Beispiel die Gerichtsbarkeit spielt dort eine große Rolle in der Unterwelt, eben um einzuteilen, was die Seelen Gutes und was sie Schlechtes getan haben. Und wenn im Unterweltsgericht eine Person fehlt, dann kann der Unterweltkönig seine Büttel ausschicken, die holen irgendeinen aus der irdischen Welt, der dann für 2 Monate dort im Gericht funktioniert. Also eine ganz eigenartige Vorstellung für uns. Wichtig ist noch die übergeordnete Welt. Da sind die himmlischen zu Hause, die in einigen Geschichten eingreifen. Wenn sie den Eindruck haben, Menschen sind zu jung gestorben, ungerechtfertigt gestorben, dann helfen sie denen, wieder zurückzukommen. Oft sind es auch Liebespaare. Diese Überirdischen, die leben teilweise ganz, ganz bescheiden und unbemerkt mitten unter den Menschen. Aber wenn man sie kennt und sie richtig anspricht, dann helfen sie einem. Das ist witzig, fand ich dann spannend, da Felix Winter und Min Wang haben gesagt, bist du da sicher? Aber für mich ist das eine Parallele zu Dantes Komödie, diese drei Welten, Himmel, Unterwelt und das Fegefeuer. Also ich würde mich sehr wundern, wenn da nicht Einflüsse wären von diese Dreiteilung über den Osten im Hochmittelalter dann nach Italien kommen und dass das Dante dann irgendwie verarbeitet. Eine Plausibilitätssache.
Bleiben wir vielleicht bei den Geistern. Wir haben jetzt ja auch von den Bütteln gehört oder auch denen, die womöglich auch dann zu Hilfe kommen, wenn es nötig ist. Ich denke, wir könnten uns vielleicht einmal eine Geschichte anhören, damit man auch eine Vorstellung bekommt, wie die Geister unterwegs sind, weil die treiben dann ja auch allerhand Schabernack, aber ganz so frei bewegen können sie sich dann doch wieder nicht.
Genau. Dann lese ich Ihnen jetzt die Geschichte vom Aufseher über die Geister. Die heißt bei uns der Geisterbezwinger Zhongkui. Als Kaiser Guangzhong, der während der Tang-Zeit herrschte, einmal schwer erkrankt war, versprach er sich von der segensreichen Wirkung der zahlreichen heißen Quellen am Fuß der Lishan-Berge, wo seine berühmte Winterresidenz stand, Linderung und Heilung. Obwohl er dort lange Zeit von mehreren namhaften Hofärzten behandelt worden war, trat zu seiner großen Enttäuschung keine bleibende Besserung ein und so kehrte er niedergeschlagen und immer noch leidend in den Kaiserpalast zurück. Eines Nachts hatte der Kaiser wieder hohes Fieber und fühlte sich sehr benommen. Als er gerade zwischen Traum und Wachsein schwankte, sah er plötzlich einen kleinen Dämon, der sich in sein Schlafgemach einschlich. Der ähnelte einem Kobold, trug ein schwarzes Hemd und mitten im Gesicht eine riesige, unförmige Nase, die stark an die einer Kuh erinnerte. An seinem Fuß trug er einen schwarzen Schuh. Den zweiten stark durchlöcherten Schuh hatte er sich an seinen Gürtel gehängt. Auffällig war zudem, dass er einen Fächer aus Papier und Bambus in seinem Hinterkragen stecken hatte. Das gnomenhafte Kerlchen beobachtete den Kaiser kurz mit seinen roten, bösartig blickenden Äuglein. Dann griff der Geist blitzschnell nach dem zierlich bestickten Parfumtäschchen, das der Lieblingskonkubine des Kaisers gehörte, und steckte es in den Gürtel. Schneller als Guan Zungs Augen ihm folgen konnten, war er in eine andere Ecke gehuscht, wo die kaiserlichen Musikinstrumente aufgestellt waren, und packte Guan Zungs beste Jadeflöte ein. Der Kaiser wurde zornig, wollte sich erheben, um den Dieb festzuhalten, aber er war wie gelähmt und konnte sich kaum bewegen. Daher schrie er den frechen Zwerg an. »Wer bist du? Was willst du hier? Verschwinde auf der Stelle, wenn du nicht großen Ärger bekommen willst!« Der kleine Dämon grinste unverschämt und erwiderte dreist: »Ich bin der kleine Meister, der flinkste aller Geister. Ich nutze meine Hände, wenn ich euch was entwende. Dein Schaden macht mir Freude. Ich flieh mit meiner Beute. Lass deine Wut entfachen. Ich kann darob nur lachen.« Der Kaiser drohte vor Wut zu platzen. Er wollte gerade seine Leibgarde rufen, um den Missetäter zu vertreiben, als er unversehens einen mächtigen, wuchtigen Geist in die Halle stürzen sah. Der hatte einen riesigen Schädel von einem struppigen schwarzen Schnauzbart sowie zersaustem Haar umrahmt, aus dem zwei furchteinflößende Fischaugen sowie eine gewaltige Nase hervorstanden. Überdies hatte er hässliche Narben im Gesicht, was ihm ausgesprochen grimmige Gesichtszüge verlieh. Auf seinem Kopf trug er einen kaiserlichen Beamtenhut mit den beiden typischen Schleifen. Sein massiger Körper steckte in einem weiten, faltigen, roten Gewand mit einem reich verzierten Gurt, seine Füße in schweren, schwarzen Stiefeln. An der Seite trug er ein breites Schwert. Der kleine Kobold schien zu Tode erschrocken, als er den Schwarzgesichtigen erblickte, und wollte sich schleunigst aus dem Staub machen. Dieser erwies sich aber trotz seines schwerfälligen Aussehens als blitzgeschwind. Er fing den kleinen Teufel mit der linken, kratzte ihm mit den Fingern der rechten beide Augen heraus und verschluckte sie. Mit einem Riesengeheul griff sich der Kleine ins Gesicht und flog kreischend, wobei er Parfümtäschchen und Jadeflöte fallen ließ. Der Kaiser war wegen des grässlichen Aussehens des Schwarzgesichts und seiner unerwarteten Gräueltat zu Tode erschrocken. Mit bebender Stimme fragte er: »Wer sind Sie und woher kommen Sie?« Der unheimliche Geist wollte die Befürchtungen des Kaisers zerstreuen. Er verbeugte sich gemäß dem höfischen Zeremoniell tief und antwortete ehrerbietig: »Eure Hoheit, euer unbedeutender Untertan wird Zhong Kui genannt und stammt aus den Zhonghang-Berg. Erlaubt ihr, dass ich euch meine Geschichte erzähle und damit den Grund, weshalb ich eure Nachtruhe so ungebührlich gestört habe?« Der Kaiser nickte, immer noch verängstigt, aber etwas beruhigt durch die höfliche Ansprache. So erzählte der Geist ihm seine Geschichte. »Obwohl ich aus mittelloser Familie stammte, erlaubte mir in den Regierungsjahren des Kaisers Gao Zu die Unterstützung durch großzügige Nachbarn die Reise in die Hauptstadt Changjiang, wo ich nach gewissenhafter Vorbereitung beabsichtigte, an den kaiserlichen Prüfungen teilzunehmen. Auf dem Weg gönnte ich mir keine längere Rast, wanderte bis tief in die Nacht und legte mich jeweils nur von Mitternacht bis zum Morgengrauen am Wegrand unter einen Baum zum Schlafen. Eines Nachts jedoch wurde ich im Schlaf von drei bösen Geistern überfallen, und bevor ich mich zur Wehr setzen konnte, hatten sie mir schon überall am Körper mit ihren scharfen Klauen Wunden zugefügt, die teilweise stark blutet. Schließlich gelang es mir, die drei mit meinem Wanderstab zu vertreiben, aber die Verletzungen in meinem Gesicht waren noch nicht verheilt, als ich in der Hauptstadt angelangt war. Das gab mir ein widerwärtiges Aussehen, wie ich den erschreckten Gesichtern der Menschen entnehmen konnte. Den meisten schien mein Anblick unerträglich und sie wandten sich auf der Straße ab und wichen mir aus. Dennoch wurde ich zur Prüfung zugelassen und bestand sie auch mit der Bestnote. Als ich jedoch mein Diplom und die Auszeichnung entgegennehmen sollte, schreckten auch die kaiserlichen Beamten vor meinem Aussehen zurück. Mein Gesicht erregte ihr Missfallen derart, dass sie einstimmig entschieden, mein Diplom und meine Auszeichnungen seien nichtig, mit der Begründung, mein Anblick sei in einer Gerichtsverhandlung oder in anderen öffentlichen Sitzungen weder den anderen Beamten noch den übrigen Anwesenden zumutbar und schade außerdem dem Ansehen der kaiserlichen Administration. Diesen ungerechtfertigten Misserfolg bei der Prüfung konnte ich nicht verkraften. Auch schämte ich mich zutiefst, erfolglos und zudem mit einem übel zerschnittenen Gesicht in die Heimat zurückzukehren. Am Boden zerstört, rannte ich aus dem Gebäude und hämmerte meinen verunstalteten Schädel voller Verzweiflung mehrmals an die Säulen am Eingang des Prüfungspalastes. Und zwar so stark, dass ich das Bewusstsein verlor und an einer Hirnblutung starb.
Vielen Dank für diesen Vortrag in bester Geschichtenerzähler-Manier. Vielleicht wollen wir uns noch einmal ein bisschen zur Theorie hinbewegen. Die Geistergeschichten sind ja geprägt oder beziehungsweise nähern sie sich aus den Philosophien der drei Lehren Taoismus, Konfuzianismus und Buddhismus. Welche Basis liefern denn diese für die Geistergeschichten?
Ich denke, in der Theorie, die wir konsumiert haben, sieht es so aus, dass die konfuzianische Welt sehr irdisch ist und sehr kompakt und eigentlich Transzendenz ablehnt. Und dagegen ist der Taoismus eine Philosophie, Lebensphilosophie, Religion, die damit rechnet, dass verschiedene Welten miteinander in Kontakt sind, also auch überirdische Welten, Transzendenz mit den irdischen Zusammenarbeit. Und das scheint ein Ursprung dieser Geistergeschichten zu sein, weil das im archaischen Volksglauben der Chinesen verwurzelt war. Der Konfuzianismus, der kommt auf eine indirekte Art in die Geistergeschichten rein, weil in der Unterwelt eine strenge Hierarchie in der Unterweltadministration vorhält. Und nicht nur die Hierarchie, sondern auch die Korruption. Und es wird dann erwähnt, dass diese Geistergeschichten eine Möglichkeit gewesen seien, auf literarische Art den Beamtenapparat, der eben oft auch korrupt war, der kaiserliche Beamtenapparat, den zu kritisieren, was dann innerhalb einer Geschichte eigentlich kein Verbrechen darstellen konnte, weil man immer sagen konnte, das sei erfunden. Die dritte Bewegung, der Buddhismus, die buddhistischen Geistergeschichten, das muss zeitlich später gewesen sein. Es lässt sich nicht ganz genau feststellen, wann diese Geschichten dann auch ins Volkstum überkamen. Sie sind oft so geprägt, dass eben die überirdischen eingreifen. Das ist bei den anderen Geschichten nicht so dominant, aber diese Überirdischen, die wirklich eingreifen zum Wohl der Menschen, das scheint ein Element der buddhistischen Prägung dieser Geistergeschichten zu sein. Also die drei Welten kommen unabhängig zusammen und was das gibt dann, ich denke so ab 1000, diese Mischung, die man versucht etwas zu entschlüsseln, wobei es nie ganz sicher ist, ob das korrekt ist.
Ein bisschen führt das jetzt auch weiter zum Personal, wenn man es so nennen möchte, der Geistergeschichten. Beim Geisterbezwinger hatten wir schon einmal den jungen Gelehrten, die Beamten spielen auch öfters mit. Wollen Sie da mal einen kleinen Überblick geben, welche Hauptfiguren da dabei sind?
Ja, gerne. Das ist eigenartigerweise eine Figur, die uns immer wieder begegnet. So wie im europäischen Märchen der junge Mann auf der Reise, ist es in den chinesischen Märchen sehr oft ein Student. Einer, der sich auf die entscheidenden Prüfungen vorbereitet, die Zugang zur kaiserlichen Administration ermöglichen. Was eine große intensive Vorbereitung braucht. Dieser Student kommt oft vor in verschiedensten Varianten. Meistens ist er ein freundlicher Held der Geschichte. Ihm zugeordnet sind oft Frauen, wobei wir uns, besonders Felix Winter und ich, uns etwas gewundert haben, dass in den Geschichten immer erzählt wird, die Frauen seien wie Lotusblumen, 16-, 15-jährige Mädchen, die ihr Haar noch nicht offen hatten. Also das hat uns dann im Bewusstsein der MeToo-Debatte etwas beinahe erschreckt, aber wir haben das akzeptiert als Elemente der Geschichten, bei denen offensichtlich auch den Frauen mit wenigen Ausnahmen eine untergeordnete Rolle zukommt. Das waren mal die beiden Figuren. Dann gibt es auch Tierfiguren, die wandelbaren, was wir schon gesagt haben, die Füchse und die Füchsin. Es gibt auch Tiergeister. Die eine Geschichte, die Liebestorheit, handelt von einem Tiger, der sich in eine junge Frau verliebt, aber als Tiger, als Tier da bleibt, aber er versteht die Menschensprache. Er hilft ihr auch, den Vater zu rächen. Das ist eines der Beispiele. Wir haben andere Geschichten mit Tierfiguren haben wir ausgelassen.
Vielleicht wollen wir die restliche Zeit noch nutzen, um die Bedeutung der Geistergeschichten in der heutigen Zeit zu beleuchten. Vor allem auch im Zusammenhang mit den korrupten Beamten, die da ja immer wieder ganz gerne kritisiert werden. Und eben diese Geschichten haben jetzt während der unterschiedlichen chinesischen Machtverhältnisse eine andere Möglichkeit gehabt, an die Öffentlichkeit zu kommen. Waren auch nicht immer ganz so erwünscht. Wie hat sich denn bis in die heutige Zeit die Akzeptanz eben dieser Geschichten entwickelt?
Es scheint so, dass diese Geschichten bis Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich immer problemlos vorhanden waren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass während der Kulturrevolution dieses ganze Geschichtengut eigentlich zurückgedrängt wurde. Man wollte das gar nicht präsent haben, weil man ja einen Bruch versuchte dort mit der ganzen chinesischen Geschichte. In neuerer Zeit scheint es so, dass die Regierung eine Doppelbödigkeit oder auf zwei Schienen fährt. Auf der einen Seite erlaubt sie, dass viele dieser Geschichten kommerzialisiert werden mit Kinderfilmen, mit Büchern, mit Bildern, aber hauptsächlich also auch mit Kinderfilmen. Bekamen sogar amerikanische Filmgesellschaften die Erlaubnis, eine Geschichte so wie Mulan oder sowas zu drehen. Auf der anderen Seite versucht man die Geschichten, die eben die Kritik an der Administration zum Inhalt haben, die versucht man zu bremsen und zurückzustellen.
Wir müssen uns leider jetzt auch schon ein bisschen einbremsen. Ihnen ging es bei der Mitarbeit an diesem Buch ja auch darum, das Verständnis für das heutige China zu verbessern oder die Wahrnehmung zumindest auch ein bisschen in andere Bahnen zu leiten. Und ich denke, das ist Ihnen ganz gut gelungen damit. Im selben Autorentrio haben Sie ja auch schon Die weiße Schlange veröffentlicht. Nun gibt es eben auch die schöne Füchsin mit den chinesischen Geistergeschichten. Erschienen sind sie alle beide beim Drachenhaus Verlag in Esslingen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Franz König, Co-Autor mit Min Wang und Felix Winter. Schön, dass Sie gekommen sind zu uns.
Danke sehr, hat mir sehr Spaß gemacht.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.